Hallo und willkommen zu Alles legal, Fintech, Recht, kompakt. Dein Deep Dive in die rechtlichen Trends und Themen der Finanzwelt. Jede Woche bringen wir von Payment and Banking und Paytech Law dir die wichtigsten Insights. Kompakt, verständlich und immer aktuell. Im Moment fühlt sich Payment selten wie ein klar markierter Wanderweg an, eher wie ein Pfad durchs Dickicht. Alles bewegt sich, ständig kommt ein neuer Shortcut dazu. Aber welcher führt wirklich weiter? Genau deshalb treffen wir uns bei der Payment Exchange am 10. und 11. März im Tipi am Kanzleramt in Berlin. Mitten in der Stadt, aber tief im Payment-Dschungel. Hier sitzen HändlerInnen, Banken, Fintechs und Regulierungen nicht auf getrennten Inseln, sondern am selben Lagerfeuer. Wir reden über das, was auf deinem Checkout deine Conversion und deine Risiken morgen wirklich durchschlägt. Von Agentic Commerce über Open Banking bis zu neuen Wallets und Infrastruktur. Du musst nicht alle Antworten haben, aber du solltest die Leute kennen, die offen sagen, hier wird's morastig, da vorne lohnt sich der nächste Schritt. Wenn du mehr willst als Hochglanzfolien und Buzzword-Bingo, wenn du Lust hast, mit deiner Perspektive Teil dieses Weges zu sein, dann komm mit auf Expedition durch den Payment-Dschungel. Payment Exchange, dein Treffpunkt, wenn Orientierung im Dschungel wichtiger ist als die nächste Buzzword-Slide.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Alles legal, Fintech recht kompakt. Ich bin Dana Wondra und wir starten heute eine neue Reihe zum Thema Geldwäscheprävention, kurz AML, Anti-Money Laundering. Denn mit dem EU-AML-Paket stellt die Europäische Union das Geldwäscherecht grundlegend neu auf. Weg vom richtlinienbasierten System mit nationalen Spielräumen hin zu einem einheitlichen europäischen Regelwerk, insbesondere durch die AML-Verordnung. Und in dieser Folge wollen wir zwei Dinge zusammenbringen. Erstens die Einordnung, also was ändert sich konkret, wie sieht der Zeitplan aus und ja, wo steht aktuell die neue europäische Anti-Geldwäsche-Behörde AMLA? Und zweitens der Blick auf die Realität. Wie gut ist der Markt tatsächlich vorbereitet auf die neue europäische Aufsichts- und das Regelungsmodell. Und ja, irgendwie haben wir dadurch auch ein kleines Highlight. Wir haben heute einen ein bisschen geöffneten Podcast, sonst immer nur einen Gast. Diesmal haben wir zwei. Und wir sprechen heute nämlich zum einen mit Sebastian Glab, Rechtsanwalt und Partner bei Enerton und außerdem mit Camillo Werdig von Sinpex. Und er hat mit dabei auch die Ergebnisse einer aktuellen europaweiten Umfrage zum Umsetzungsstand des EU-AML-Regimes. Und ja, erstmal an euch beide ganz herzlich willkommen in unserem Podcast.
Freut mich, vielen Dank.
Ja, herzlich willkommen.
Ja, also Sebastian, auch du bist neu in unserem Podcast. Deswegen doch ganz kurz die Bitte an dich. Stell dich doch auch noch mal ganz kurz in zwei Sätzen bitte vor.
Ja, Sebastian Glab, seit 2005 zugelassener Anwalt. Hatte erst die erste Station in der Beratungsgesellschaft in der Rechtsabteilung und wechselte dann in-house als Geldwäsche- und Compliance-Beauftragter, um dann Anfang 2022 zu sagen, ob jetzt von der guten oder zur dunklen oder zur hellen Seite, wie auch immer, wechsel nochmal die Seite von in-house wieder in die Beratung und wechselte dann zu Enerton. Und bin aber doch am Ende des Tages meinem Themenschwerpunkt treu geblieben und betreue das Thema Geldwäsche, Compliance, Sanktionen und deren Weiterentwicklung auch unverändert nach Inhouse, jetzt auch in der Beratung. Insofern hat sich nicht so viel geändert in dem Lebenslauf, gleichwohl in der Sache der Regulatorik, aber da kommen wir ja gleich dazu.
Ja, sehr schön. Camillo, ein paar Worte zu dir und auch zu Sinpex, das wäre schön.
Sehr gern. Genau, ich bin Camillo, bin Gründer und CEO von Sinpex. Wir bieten KYB-Software, also wir kümmern uns um das Technische, wenn es dann um die Regulatorik geht, wie man das dann auch am Ende des Tages operativ einsetzt. Und beschäftigen uns mit Technologie, beschäftigen uns mit AI und schauen eben, dass all das, was jetzt kommt, eben möglichst reibungslos und effizient für den Kunden, aber auch dann für den Verpflichteten oder die Bank oder den Zahlungsdienstleister dann am Ende des Tages über die Bühne geht.
Sehr schön. Ich freue mich sehr auf das Gespräch mit euch. Und Sebastian, lass uns doch zum Einstieg mal den Rahmen setzen. Wenn wir vom EU-AML-Paket sprechen, was gehört dazu und welches Ziel verfolgt der europäische Gesetzgeber denn mit dieser Reform?
Ja, bevor ich auf die Frage, das ist immer bei Juristen schwierig, konkret antworte, ich versuche es zumindest, noch einen Blick in die Historie. Wenn man an das Geldwäschegesetz und an das erste Geldwäschegesetz zurückdenkt, das war 1993 und hatte 17 Paragraphen. Das war ein sehr überschaubares Recht und ein überschaubares Gesetz. Und wir sind jetzt im Rahmen von Novellierungen, wir haben ein richtlinienbasiertes Geldwäschegesetz gehabt und derzeit noch. Das heißt, wir haben immer eine europäische Richtlinie, die muss dann in nationales Recht umgesetzt werden. Und gab es immer so ein bisschen das Rumoren oder der Vorwurf, naja, vielleicht ist das wie die Umsetzung in dem einen Mitgliedstaat doch ein bisschen anders als in dem anderen. Und vielleicht gibt es eine KYC-Arbitrage. Das heißt, bei dem einen ist es leichter, das Geldwäsche zu betreiben oder die Präventionsmaßnahmen und die Verfolgung ist strikter in den anderen Staaten. Und man kam zu dem Ergebnis, und deswegen sind wir in einer völlig neuen Welt, also wirklich etwas diametral anderes als in der Vergangenheit, in einer Verordnung gelandet. Und Verordnung ist direkt geltendes Recht in allen Mitgliedstaaten gleichermaßen. Das heißt, diese Arbitrage, sofern es sie denn gab, und da gibt es doch vielleicht das ein oder andere Argument, das sie tatsächlich gegeben hat, die wird es nicht mehr geben. Man möchte eine Harmonisierung, das ist die Intention, insofern jetzt auch die Antwort auf deine Frage, man möchte wirklich eine Harmonisierung herstellen, und das ist wirklich löblich und das ist auch zu begrüßen. Ob das dann am Ende 1:1 nicht doch vielleicht wieder minimale Lücken gibt, wie der eine oder andere das dann umsetzt bzw. anwendet, das sei dahingestellt. Aber zunächst mal sehr positiv, die Harmonisierung ist der richtige Schritt.
Und dieser Wechsel, wie du ihn ansprichst, von Richtlinie zu einer unmittelbaren Verordnung, warum ist das denn in der Praxis so ein echter Systemwechsel, gerade für Unternehmen, die eben in mehreren EU-Staaten tätig sind?
Vielleicht noch einen Schritt zurück. Du hattest auch gesagt, dieses AML-Paket beziehungsweise die ganzen Aufsichtsbehörden, oder gibt es nur eine Verordnung? Nein, wir reden von einem AML-Paket oder Neudeutsch AML-Package, bestehend aus vier Komponenten oder wesentlichen Komponenten. Zum einen der angesprochenen Verordnung, die zukünftig das, was wir derzeit im Geldwäschegesetz haben, richtlinienbasiert in der Verordnung haben. Darüber hinaus haben wir noch bestimmte, gerade wie die Behörden untereinander sich abstimmen, noch in einer Richtlinie. Darüber hinaus haben wir eine neue Aufsichtsbehörde. Der Frankfurter, zu dem ich aufzähle, ist natürlich sehr stolz, dass die Sitz dieser Aufsichtsbehörde in Frankfurt ist, hier im Frankfurter Messeturm. Das heißt, wir haben ein Stück weit mehr Bürokratisierung. Wir haben eine neue Aufsichtsbehörde, die aber auch der Standardsetter sein wird. Ja, also das ist die Behörde schlechthin. Die wird sich in einer direkten Beaufsichtigung um die ganz großen Einheiten kümmern. Aber sicherlich wird auch derjenige, der nicht direkt von der sogenannten AMLA, das ist die Aufsichtsbehörde, beaufsichtigt wird, den Atem spüren. Ja? Und darüber hinaus gibt es noch die vierte Komponente, eine Geldtransferverordnung, die mittlerweile in Kraft getreten ist. Ich würde sagen, es ist jetzt nicht so spannend, was da auf uns zugekommen ist. Aber das sind die vier Komponenten. Und in der Tat, wir haben eine Verordnung. Wir kommen von Paragraphen zu Artikeln in der Verordnung. Es wird umfangreicher. Deswegen hatte ich am Anfang gesagt, wir waren bei 17 Paragraphen 1993. Wir sind jetzt bei ganz vielen Artikeln. Und diese Artikel sind teilweise doch eher abstrakt generell. Das heißt, sie bedürfen nochmal einer Konkretisierung. Und da kommen wir zu den sogenannten RTSen, Regulatory Technical Standards. Das ist die schriftlich fixierte Erwartungshaltung der Aufsicht, die es auch nochmal umzusetzen gilt. So, und ich glaube, das ist die Herausforderung, in der sich der sogenannte Verpflichtete ist derjenige, der das Geldwäschegesetz zu beachten hat oder in den Anwendungsbereich fällt, sich in diesem Dschungel zurechtfinden muss. Ja, von Verordnung, Richtlinien, Regulatory Technical Standards, dann noch das, was derzeit im geltenden Recht nationaler Couleur existiert. Ich glaube, das ist die Herausforderung und es ist wirklich spannend.
Auf jeden Fall. Das erklärt auch, warum das Thema so viel Aufmerksamkeit bekommt. Und es rückt ja in spürbare Nähe im Moment. Kannst du vielleicht nochmal so die wichtigsten Meilensteine einordnen? Also Inkrafttreten, Anwendung und wann muss beim Unternehmen spätestens was vorbereitet sein? Kannst du es nochmal so grob umreißen?
Ja, also wir haben im Jahr 2025 kam die Verordnung raus und ist letztendlich im Sommer 2027 geltendes Recht und tritt damit in Kraft. Wir werden sehr viele Guidelines und Regulatory Technical Standards bis dahin haben. Das heißt, dort hat man schon mal eine entsprechende Guideline, wann man wie was umzusetzen hat. Jetzt die Frage nach dem Motto, wann muss man sozusagen loslegen? Wann muss man diese Readiness herstellen? Da ist man eigentlich jetzt schon fast zu spät dran. Ne? Also gerade wenn man man muss eine Gap-Analyse machen. Man muss schauen, welche Implikationen hat die Verordnung, das, was auf uns zukommt, in Bezug auf meine Prozesse. Bin ich jetzt schon ready für die Zukunft? Wie, das ist ein Beispiel und da ist sicherlich dann der Ball auf bei Camillo. Ich habe Kunden nach derzeit geltendem Recht onboarded, identifiziert, legitimiert. Was passiert denn zukünftig? Wann muss ich diese Verordnung 1:1 umsetzen? Wann muss ich meine Bestandskunden in Bezug auf das neue geltende Recht ready machen? Da dürfte man wahrscheinlich bei den Hochrisikokunden so im Jahr 2028 unterwegs sein. Aber ich muss mir jetzt schon Gedanken machen um ganz viele Bausteine. Der wirtschaftlich Berechtigte heißt zukünftig wirtschaftliche Eigentümer. Eine ganz andere Berechnungsmethode. Also ganz viele Themen, die sicherlich auch einen Impact haben auf meine Ressourcen, auf meine Kapazitäten, wie ich mich aufstelle. Ich brauche jetzt schon irgendetwas in der Schublade. Der Prüfer kommt vorbei und sagt, ja, sind Sie ready? Und dann sage ich, ja, ich habe keine Ahnung. Nee, da muss schon irgendetwas da sein. Also ich glaube, um die Frage zu beantworten, muss ich jetzt etwas machen oder wann muss ich etwas machen? Also spätestens heute sollte man damit starten.
Ja, das sehe ich auch so. Also vor allem die IT ist meistens gar nicht bereit dazu, die Anforderungen umzusetzen, was da jetzt auf uns zukommt. Also ein Beispiel zu geben ist, also wir haben da mal so eine Analyse gefahren, wir brauchen 40 neue Datenpunkte auf einen Schlag. Und das ist ja nicht nur, dass wir das nach vorne hin brauchen, sondern auch für den Bestand, also für die Bestandskunden müssen wir das einmal nachziehen. Und da ist schon, glaube ich, schon Nervosität im Markt zu spüren, die auf der einen Seite eben mit der Ungewissheit, mit den ganzen RTS noch sich erst finden muss und auf der anderen Seite eigentlich mit der Umsetzung beginnen muss. Und das ist, glaube ich, schon ein sehr, sehr spannender Moment gerade.
Ja, du hast schon gelacht, ne? Wer 2026 erst beginnt, der ist also schon zu spät. Camillo, dann lass uns doch gleich mal den Blick auf die Praxis richten. Ihr habt eine europaweite Umfrage zur AML Readiness durchgeführt. Mit welchem Ziel seid ihr in diese Befragung gegangen?
Also wir hatten im Markt immer so viele Einzelstimmen gehört und da waren immer viel so Gerüchte, was jetzt da passiert. Und wie gut die alle dann ist schon, also wie gut alle bereit sind oder wie ready die sind. Und wir wollten einmal ein realistisches Bild, eben nicht nur so Einzelstimmen und so Gefühlsbild haben, sondern mal Zahlen und Fakten sehen. Und das war sozusagen der Auslöser, warum wir eine europaweite Studie gemacht haben. Also nicht nur allein, haben da auch noch eine andere Beratung hinzugezogen, die uns in dem Verteiler unterstützt hat und da natürlich auch Interesse hat, den Markt zu verstehen. Und das primäre Ziel war erstmal, ein realistisches Lagebild zur Readiness herzustellen und zu verstehen, wo steht der Markt aktuell. Und eben nicht von Gefühlen sich leiten zu lassen. Das war erstmal so das interne Ziel. Das externe Ziel war aber auch, allen Marktteilnehmern, also sei es einer Bank oder sei es einem Zahlungsdienstleister, auch mal eine Transparenz zu schaffen, und sozusagen, hey, schaut mal her, so weit sind die anderen. Also das ist der Industriedurchschnitt. Wo würdet ihr denn euch einordnen? Um uns ja mal ein bisschen Guidance zu geben, bin ich jetzt vor der Welle oder eigentlich hinter der Welle? Wie urgent ist denn das Thema? Und der dritte Punkt war einfach für uns auch, Lücken zu identifizieren. Weil, wie Sebastian die RTS liest, lesen wir die auch. Und wir wollten verstehen, wo hakt es denn und wo glauben wir, dass Komplexität besonders in der Technologie dann auch reinkommt? Und das war sozusagen so die drei Punkte: Lagebild, Transparenz und Lücken identifizieren, was der ausschlaggebende Punkt war, warum wir so eine Studie machen. War auch ehrlich gesagt ziemlich viel Aufwand, da durch ganz Europa die Daten zusammenzutragen.
Das glaube ich. Ja, auf jeden Fall. Und wenn du so die Ergebnisse in einer Kernaussage verdichten müsstest, Sag mal, wie gut ist der Markt aktuell auf das neue EU-AML-Regime vorbereitet?
Also kurz gesagt, es besteht deutlicher Aufholbedarf. Das ist, glaube ich, die Kurzfassung. Mhm. Die Zahlen sprechen ziemlich dafür. Also nur 12% in der Studie sagen, sie fühlen sich sehr gut vorbereitet. Sie wissen, was sie zu tun haben. Sie wissen, was technisch gemacht werden muss und haben da irgendwie einen klaren Fahrplan. Alle anderen haben noch nicht so richtig einen Fahrplan. Gibt es ein sehr differenziertes Bild, wo die stehen. Aber wir sehen schon, dass rund um die Themen UBO-Ermittlung, also wie Sebastian es eingangs schon gesagt hat, dass da ganz neue Berechnungsmethode mit auf einmal kommt. Dass man Kontrollstrukturen vielleicht auch verstehen muss. Dass Review-Fristen, also man muss den Kunde nicht nur einmal onboarden, sondern auch periodisch neu prüfen, dass die sich verkürzen. Das sind natürlich alles extreme Aufwandstreiber. Und da sehen wir schon in den Daten, dass die meisten eigentlich, ich würde mal sagen, in der Orientierungsphase sind, wo sie versuchen zu verstehen, wo müssen wir jetzt denn hinlaufen, was müssen wir denn konkret tun. Aber ich glaube, der wichtigste Punkt ist, sie handeln noch nicht.
Okay. Also es ist spannend an der Studie, ne? So ein Realitätscheck mal zu haben. In der juristischen Diskussion ist schon vieles sehr konkret, Zeitpläne, Verordnungstexte und Standards. Und wenn man sich den Markt anschaut, dann ist da erst am Anfang der Transformation wahrscheinlich. Ne?
Wenn ich vielleicht noch einen Punkt zur Transformation beziehungsweise zum Markt. Die Frage stellt sich auch dann wiederum, wer ist denn eigentlich der Markt? So, ich glaube, da gibt es denn die einen, ich würde jetzt mal tendenziell vermuten, dass das eine oder andere Kreditinstitut, die Banken vielleicht gar nicht so schlecht aufgestellt sind. Und dann gibt es den einen oder anderen Neuen, ne, der das jetzt neu in dieses Regelwerk fällt. Also sicherlich jetzt vielleicht, hört sich exotisch an, aber gerade so die Fußballvereine und die Fußballvermittler, die werden ein neues Themenfeld für sich entdecken dürfen. Und da würde ich mal vermuten, Camillo, da ist noch Luft nach oben. Ich glaube, da hat man keine Expertise mit dieser Regulatorik, zumindest nicht mit dieser Regulatorik. Und da wird einiges zu tun sein. Vielleicht im Finanzbereich der ein oder andere schon ein bisschen geübter mit diesem Prozess, dass etwas Neues auf einen zukommt, sicherlich in einer ganz anderen Größe und Umfang. Ja, wir haben, wie gesagt, wiederholend jetzt eine Verordnung statt einer Richtlinie, aber der ein oder andere, für den ist das etwas ganz Neues. Ja, also gerade jetzt so die Sport- und Fußballvereine, da glaube ich, ist eine Riesenwelle, die auf die zurollte.
Ja, also sehr guter Punkt, Sebastian. Also wir haben auch geguckt, wer sind die Neuen? Also sowas wie Fußballvereine, die kommen da jetzt neu dazu und haben, sagen wir, die kommen von so gefühlt keiner Regulierung und sind jetzt auf einmal mittendrin. Ich glaube, da entsteht auch eine große Chance, um ehrlich zu sein, weil die Banken und so weiter, die haben das natürlich über Jahre hin entwickelt, haben da auch ganze Teams, die sich um die Regulierung kümmern und das sind wahrscheinlich die paar Prozent, die sich jetzt da auch gut vorbereitet fühlen. Und die haben einen Fahrplan, hundertprozentig. Also die wissen auch, dass es, haben wahrscheinlich letztes Jahr schon angefangen. Und dann gibt es wahrscheinlich so im Mid-Market und dann auch die Neuen, die sich entweder orientieren oder noch gar nichts haben. Und ich glaube, für die jetzt noch gar nichts haben, die haben eigentlich eine große Chance, jetzt so einen Innovationssprung zu machen. Also die müssen jetzt nicht durch die ganzen Lernkurven gehen und PEP-Sanktionslisten-Monitoring aufsetzen, Parameter festlegen, dann wirtschaftlich Berechtigte irgendwie berechnen. Also die können, sagen wir mal, diesen inkrementellen Innovationsschritt, den die Banken über die letzten 10 Jahre gemacht haben, eigentlich überspringen und direkt, sagen wir mal, auf dem neuesten Standard da irgendwie aufsetzen. Also ich glaube auch, das ist eine große Chance für die dann, jetzt viele Fehler zu vermeiden, die sie vielleicht die Bank die eine oder andere Mal gemacht hat in der Vergangenheit.
Aber für diese kleineren Verpflichtungen steigt halt auch die regulatorische Last überproportional, oder?
Ich glaube schon, dass die jetzt ein bisschen erschlagen sind, weil sie die Ressourcen nicht haben, wahrscheinlich auch gar nicht so richtig wissen, wen sie denn hiren sollten. Also ich glaube, Personal ist ein Problem, wobei man kann sich auch Expertise natürlich auch mal von extern holen und da sich unterstützen lassen. Aber dann auch, ich glaube, die Implementierung ist da einfach ein großes Thema. Also da spielt auch Datenschutz eine Rolle. Also die Daten haben auch einen gewissen Schutzbedarf, den man dann einsammelt. Also wir zum Beispiel, wir haben Pässe, wir haben Ownership-Informationen, also wem gehört die Firma zum Schluss, zu wie viel Prozent. Und das ist, ich glaube, schon einiges, wenn man das auf einmal aufholen muss. Also kann man schon vorstellen, dass da was zu tun ist.
Ich glaube, du hattest vielleicht ergänzend noch zu dem, was du sagtest am Anfang, Dana, was ist denn die Intention, ja, die neue Welt der Verordnung? Sicherlich ist die Intention auch immer, eine zielführende und effektive und nachhaltige Geldwäscheprävention zu betreiben. Und da glaube ich schon, dass diese Player, wie jetzt fast Tautologie, die Fußballvereine und die großen Fußballvereine auch dazugehören, weil allein die Summen, die dort bewegt werden, wir reden nicht von der Kreisliga, ja, ohne irgendwie den Sport, jemanden sportlich diffamieren zu wollen, aber das sind die großen Vereine und dort werden Umsummen von Geldern bewegt, und weshalb dort keine Geldwäsche möglich sein sollte, das erscheint nicht nachvollziehbar. Und deswegen ist das auch, glaube ich, der richtige Schritt, diesen Neudeutsch Scope zu erweitern und den Anwenderkreis hier nochmal anzupassen. Ich glaube, das ist schon zielführend. Ich bin unisono bei Camillo, dass dort einiges zu tun ist, dass man sich dem Themenfeld widmen muss, dass man Prozesse, Organisationsstrukturen aufbauen muss. Aber das haben die anderen in der Vergangenheit auch gemacht. Ja. Und insofern glaube ich, das bedarf einer Sensibilisierung, es bedarf einer Schulung und so weiter und so fort. Sicherlich auch das ewige Thema Ton from the Top. Wenn der Vorstand, die Geschäftsleitung das nicht verstanden hat, dass es ein Erfordernis ist und dass man vielleicht damit auch Marketing machen kann. Ja, so ist es ja nicht, dass man sagen kann, wir sind in line mit den regulatorischen Vorgaben, mag das vielleicht auch nicht verkehrt sein. Und nur wenn es oben verstanden wird, kann das auch der jeweilige Mitarbeiter oder nachgeordnete Abteilungsleiter oder sowas doch tatsächlich umsetzen. Ich glaube, das ist die Herausforderung. Ja.
Camille, nochmal zur Studie. So ein zentrales Ergebnis ist ja, dass ein erheblicher Teil der Befragten nur geringe oder gar keine vertieften Kenntnisse in den neuen Anforderungen angibt. Wie erklärst du dir diese Lücke, obwohl die Reform ja eigentlich mittlerweile sehr konkret ist?
Also ich glaube, die Reform ist schon recht, also sehr konkret, wie du sagst. Aber es kommt jetzt halt ein RTS, also ein Regulatory Technical Standard nach dem nächsten. Und da wird immer noch was, ich sag mal, präzisiert und die Auslegung nochmal irgendwie klargestellt. Also man kennt das von den BaFin-Hours. Wenn da irgendwas unklar ist, die ziehen das dann einfach mal nach und stellen das nochmal klar, wie es ausgelegt werden sollte. Und das hat natürlich auch eine Auswirkung auf, wie implementiert man dann so ein System zum Schluss. Wie schreibt man eine Policy? Also das eine ist ja das technische System und das andere ist dann auch, sagen wir mal, Dokumentation dazu, wie das System benutzt werden soll oder auch nicht. Und ich glaube, da steckt schon noch eine Komplexität drin und bewegt sich auch immer noch das ein oder andere Detail. Und viele beschäftigen sich gerade, glaube ich, mit dem Detailgrad. Also das sehen wir auch, also die das beantwortet haben, sagen auch, ja, sie beschäftigen sich jetzt gerade mit den tiefergehenden Themen. Sie haben das auf dem Schirm, aber sie müssen jetzt erstmal ausarbeiten, was es denn bedeutet. Und ich glaube, da sind aktuell die Ressourcen hinallokiert. Aber ich glaube auch, also die Studie ist auch schon ein halbes Jahr alt, also zumindest da, wo wir die Daten eingesammelt haben. Ich glaube, jetzt 2026 ist da schon Umsetzungszeit. Also wie Sebastian sagt, wenn man jetzt nicht angefangen hat, ist es allerhöchste Zeit. Und ich glaube auch, es konkurriert auch manchmal auf der strategischen Ebene, also auf der Vorstandsebene, auf den anderen Themen. Also wohin allokiert man jetzt das Geld? Wo geht das Budget hin? Ist die Regulatorik so wichtig? Und ich glaube, da ist oft auch, also was wir zum Markt hören, auf die Frage nach Budget, wie viel Budget braucht man denn, was ist da angemessen? Manche haben immer noch das Gefühl, es ist so ein Check-the-Box-Exercise, wie das vielleicht mal vor 15 Jahren war. Aber ich meine, da sehen wir ja im Markt, was gerade passiert. Also das ist es definitiv nicht mehr. Aber ja, ich glaube, wenn da vom Management die Attention drauf ist, die Aufmerksamkeit, dann ist da auf jeden Fall schon jetzt der Zeitpunkt gekommen, was zu tun.
Sebastian, wenn du die Ergebnisse hörst, deckt sich das so mit deiner Beratungspraxis? Wie sind deine Erfahrungen? Wo siehst du aktuell da die größten strukturellen Schwächen?
Also ich glaube schon, ich bin ein bisschen überrascht, dass es tatsächlich doch fast so schlecht ausgefallen ist, ja, sondern gerade wenn man sich so den, oder ich habe sicherlich auch manchmal so ein bisschen Fokus auf die Bankenwelt und die Kreditinstitute, die sich dann mit Regularien wie den Mindestanforderungen an das Risikomanagement rumschlagen dürfen, in der es ja ein Erfordernis schon gibt, dass man sich mit neuen regulatorischen Vorgaben auseinandersetzt und sozusagen diesen, ja, wiederholen, diese Readiness irgendwann doch dann wirklich sicherstellt. Insofern bin ich doch überrascht, dass der eine oder andere ja wirklich so abwartend ist. Ich glaube, der Impact ist groß. Wir haben Paradigmenwechsel drinnen. Wir haben ganz neue Themen im Rahmen der Geldwäscheprävention. Und wir reden immer von Geldwäscheprävention. Wir hatten noch nie darüber gesprochen, dass Geldwäscheprävention selbstverständlich auch das Thema der Terrorismusfinanzierung umfasst. Wir haben auch das neue Feld der Finanzsanktionen jetzt im Rahmen der Geldwäscheprävention, also wirklich eine Symbiose von verschiedenen Themengebieten jetzt. Und da wundert es mich doch, dass man vielleicht auch ein bisschen nachlässig mit der Sache umgeht, dass sicherlich das Ganze noch im Fluss ist, genauso wie Camilo das sagte, und man derzeit noch nicht 100% abstecken kann, was alles so gefordert wird, en Detail. Gleichwohl abzuwarten auf die nächsten RTSe, die dann rauskommen Mitte Sommer 2026, spätestens nochmal ein ganzer Schlag und dann sozusagen mit in Kraft treten. Also es ist wirklich dann, ich würde sagen, sehr, sehr, sehr riskant gefahren. Also das wundert mich dann schon, ja. Dass natürlich der eine oder andere vielleicht da, das Budget-Thema haben wir immer auf ein neues, gleichwohl die Bußgelder, der Reputationsverlust, den darf man auch nicht unterschätzen. Ja. Und insofern, glaube ich, sollte man hier Geld in die Hand nehmen und das einmal ordentlich machen. Und damit erspart man sich auch viele painful exercises in der Zukunft mit Prüfungen und Anpassungen, Adjustierung der schriftlich fixierten Ordnung, wenn man es einmal ordentlich macht.
Das fand ich guten Punkt, Reputationsverluste. Kommt mir gerade so eine Anekdote, hatte ich mal mit einem McKinsey-Partner zusammengesessen und der hat gesagt, gut, wenn im Geldwäsche- oder Terrorismusfinanzierung was schief geht bei einer Bank, das ist ungefähr so schlimm wie ein Flugzeugabsturz für eine Airline. Also was du an Reputationsverlust dann eigentlich dir da einheimst. Das fand ich eigentlich ein ganz netter Vergleich. Also,
ist ein guter Vergleich.
Nett ist jetzt relativ, aber es ist schon ein großes Thema. Ich meine, wir sehen es ja jetzt bei denen, die eine Strafzahlung kriegen. Das geht durch die Presse und daran erinnert man sich.
Aber Camille, würdest du denn sagen, dass im Moment alle eher so auf so einen Stichtag hinarbeiten oder dass sie das auch wirklich nachhaltig aufbauen?
Also wenn man da nochmal ein bisschen in die Zahlen guckt, also so 70% sagen sie eben noch kein umfassendes Umsetzungsprogramm für sich selbst. Sie arbeiten dran. Wenn man dann ein bisschen drauf guckt, Ist es eher so Stichtagsarbeit oder ist es wirklich so eine Strukturänderung? Ist es wahrscheinlich eher die, sagen wir mal, aktuell da in den 70% sind, die sich noch orientieren, die arbeiten gefühlt eher auf den Anwendungszeitpunkt hin, um da was zu haben. Aber ziehen die Strukturen, was danach folgt, wahrscheinlich erst 27 nach. Also so schätzen wir das ein. Ist aber auch wieder stark oder sehr sensibel auf die Firmengröße. Also wie Sebastian auch sagt, die Banken, die passen die Strukturen an, setzen das um und sind dann ready 27. Die kleineren Häusern, die brauchen irgendwann erstmal irgendwas in der Hand und sagen, wir bauen noch, um, sagen wir, den Prüfer wahrscheinlich erstmal zu befriedigen und dann im Nachgang das nachzuziehen. Aber ja, also ich glaube, eine nachhaltige, klare Strategie für das Thema ist schon wichtig. Also es ist ja nicht die letzte Änderung, da wird ja noch ein bisschen Änderung nachkommen über die nächsten Jahre. Da das einmal ordentlich aufzusetzen, klar auch dann zu verstehen, wo ist denn am Ende des Tages auch Evidence, also wie bin ich denn auditsicher, also wirklich auditsicher unter der neuen Verordnung und wie setze ich das dann prozessual und operativ um? Die Gedanken sollte man sich jetzt wahrscheinlich schon einmal machen, bevor man da blind reinstolpert und dann so, sagen wir mal, so ein organisch gewachsenes AML-Programm hat, was es ja durchaus bei den Banken heute auch gibt und die dann große Remediations fahren, um da wieder auf den neuesten Stand zu kommen. Also ich glaube schon, dass es da eigentlich
ja, sehr viel Wert hat, wenn man das jetzt am Anfang einmal richtig macht.
Also wenn ich dich richtig verstehe, du würdest schon sagen, das ist auch ein Wettbewerbsvorteil, ja, also nicht nur eine Pflichtübung, sondern eben die Struktur vernünftig aufzubauen, kann auch ein Wettbewerbsvorteil sein?
Also aus Business-Sicht, wir glauben, das ist ein ganz großer Wettbewerbsvorteil, wenn man das richtig macht, weil es hat jetzt nicht nur, sagen wir, den Compliance-Aspekt, es hat auch diesen Customer Experience-Aspekt. Also man kann sich jetzt vorstellen, du eröffnest ein Geschäftskonto bei einer Bank. Ich meine, die Erwartung heute im Markt ist, dass das reibungslos geht, ohne E-Mail-Ping-Pong und innerhalb von wenigen Tagen. In der Realität ist, das dauert heute für Geschäftskunden meistens immer noch eine Woche, zwei, drei Wochen manchmal. Und ich glaube, wer das Thema richtig aufgesetzt kriegt, hat eben nicht diese Compliance-Bottlenecks, die dann dazu führen, dass es dann nochmal Rückfragen an den Kunden gibt und der Kundenberater wieder eine Rückfrage stellt und sich das dann ewig rauszögert. Wer das digital richtig macht heute, ich glaube, das dann onboardet man halt einen Kunden in ein, zwei Tagen, so ist die Digitalbanken heute schon machen. Und wir sehen ja, die laufen schon der einen oder anderen etablierten Bank eigentlich ein bisschen den Rang ab. Und insofern glaube ich, ist es nicht nur ein Compliance-Thema, es ist schon auch ein differenzierendes Thema im Markt, ob man eben bessere Kunden-Experience bietet oder nicht.
Sebastian, nochmal an dich die Frage. Ein zentraler Baustein ist ja die neue Anti-Geldwäschebehörde AMLA. Wie ist der Aufbau inzwischen oder wie weit sind die Prozesse fortgeschritten und was verändert sich dann wirklich konkret in der Durchsetzung in Europa?
Ja, also die AMLA ist im Sommer letzten Jahres hat sie gestartet und hat ihre Arbeit aufgenommen. Zu dem Zeitpunkt war man schon, hat die EBA gebeten, mit den ersten RTS zu beginnen, weil man noch nicht angefangen hat oder noch nicht gestartet war damals, die AMLA, sodass die EBA sozusagen in Stellvertretung für die AMLA die ersten RTS entworfen hat. So, die AMLA wird, ich hatte schon gesagt, der Standardsetter sein für das Thema Geldwäsche. Hat auch den Vorteil, dass wir, wenn wir uns über die Harmonisierung Gedanken machen, eine Aufsichtsbehörde haben, die den Standard setzt und nicht viele Standardsetter in den jeweiligen Mitgliedstaaten. Die spielen sicherlich auch eine Rolle. Ich will auch gar nicht sagen, dass sie eine untergeordnete Rolle haben, aber am Ende des Tages wird man den Atem von der AMLA spüren. So, das wird sicherlich sich erst noch mal ein bisschen zurecht ruckeln müssen. Es sind viele Menschen, die dort anfangen zu arbeiten, sicherlich unterschiedliche Sprachen und so weiter und so fort. Ich glaube, das ist sicherlich herausfordernd, gleichwohl im Ergebnis in Bezug auf die Harmonisierung der richtige Weg. So, wenn man sich auch noch mal anschaut, wenn man die ersten Artikel der neuen Verordnung sich mal zu Gemüte führt, dann sieht man auch in Bezug auf die Vorgehensweise, welche Institute und welche verpflichtet denn in die direkte Aufsicht der AMLA fallen. Da hat man mehr Transparenz. Da gibt es eine Guidance, wie das Risiko entwickelt wird bzw. bewertet oder analysiert wird von der AMLA und wann man tatsächlich dann in die direkte Beaufsichtigung fällt. Also die Großen. Sicherlich wird nicht der kleine Anwalt bzw. der schon gar nicht, der wird von einer anderen Aufsichtsbehörde beglückt, aber eine Kleinstbank, die wird nicht in die direkte Aufsicht von der AMLA fallen. Sondern dort ist wirklich Transparenz gegeben, wann bin ich bei der AMLA gelandet und wann bin ich vielleicht, falle ich unter die Zuständigkeit der BaFin. Jetzt die Frage, ist das eine besser, ist das andere schlechter? Ich glaube, weder noch, sondern ich glaube, die Aufsichtsbehörden miteinander, AMLA plus Geldwäsche, BaFin, die entsprechenden Abteilungen, werden sich auch mehr verzahnen müssen. Und zudem wird am Ende des Tages natürlich auch die nationalen Aufsichtsbehörden, all die, die jetzt, ich sag mal, in der zweiten Reihe verbleiben, sich an den Standards unter Berücksichtigung des Grundsatzes der Proportionalität der AMLA natürlich messen lassen müssen, auch von den jeweiligen nationalen Aufsichtsbehörden. Also insofern ist es wirklich etwas ganz anderes, aber, glaube ich, zielführend in Bezug auf die Harmonisierung.
Eine Frage nochmal an euch beide. Denkt ihr, liegt die größte Veränderung eher so in den materiellen Anforderungen oder zeigt sich die eigentliche Verschärfung vor allem eben in dieser Art und Weise, wie künftig kontrolliert und durchgesetzt wird?
Ich glaube, das ist eine Frage für Sebastian.
Ja, ich bin so ein bisschen am Ausweichen bzw. suche noch gerade nach den richtigen Worten. Ich glaube, die große Herausforderung oder das, was uns beschäftigen wird, ist, wie man wirklich mit den einheitlichen Standards und mit der einheitlichen Harmonisierung umgeht und was die Herausforderung am Ende für den jeweiligen, unter Berücksichtigung des jeweiligen Geschäftsfelds, der Instituts- und verpflichteten spezifischen Risikolage mit sich bringen, dass man die entsprechenden Ressourcen hat, dass man das Budget hat, dass man das Know-how hat. Und da gibt es viele, viele Themen, die auch teilweise jetzt, was auch immer der Deutsche ist, aber für die, die jetzt hier in der BaFin-Beaufsichtigung beispielsweise sind, in der Finanzbranche, gar nicht so unbekannt sind. Also das eine Risikoanalyse, das ist nicht völlig neu, was jetzt von der Verordnung kommt. Das kennen wir schon. Ja? Insofern gibt es auch viele Themen, die jetzt vielleicht für den von der BaFin-Beaufsichtigung und für den gemeinen Deutschen vielleicht gar nicht so unbekannt sind. Also ich glaube, es ist nicht alles völlig neu, ist teilweise transparenter, sicherlich neue Anforderungen, teilweise auch eine andere Vorgehensweise. Aber ich glaube, wenn man sich, und das ist das, glaube ich, die Message, die ich zumindest rüberbringen möchte, wenn man sich wirklich mal hinsetzt und sich Gedanken macht in Bezug auf die Methodik, in Bezug auf die rote Linie, macht das, was ich tatsächlich erreichen möchte und in Bezug auf die Rhetorik Sinn, dann habe ich wirklich auch einen Mehrwert geschaffen. Und man muss letztendlich vor die Welle kommen und sich nicht durch irgendwelche Prüfungen und Remediation und so weiter und anderen Projekten immer treiben lassen. Man muss selbst versuchen wollen zu gestalten und da hat man jetzt noch Zeit. Es ist nicht viel Zeit, aber wirklich vor die Welle kommen und sagen, das ist mein Weg in Line mit der Regulatorik und das möchte ich erreichen, dann bin ich effizient und dann kann ich auch wirklich was bewirken. Wenn ich immer nur hinterher hinke und remediere noch 10-mal und dann wieder ein neues Projekt und die neuesten Feststellungen, wieder der Sonderprüfer und sowas, ich glaube, das ist nur, wie heißt es in Neudeutsch, das ist absolut nur painful, ja.
Sehr guter Punkt, Sebastian. Genau das sehen wir im Markt. Es gibt so zwei Gruppen. Die eine Gruppe läuft eigentlich so nur den Findings hinterher und schließt eigentlich eine Lücke nach der nächsten und die nächste geht halt wieder auf. Ne? Und dann gibt es die anderen, die das irgendwie holistischer angehen und eben auch einen eigenen Standpunkt haben und sagen, für unser Geschäft ist das, sagen wir mal, das ist der Standard und so quantifizieren wir Risiko, also dass man das eben auch quantifizieren kann, wie viel von meinem Portfolio ist denn risikobehaftet und wo liegt das Risiko, also dass man das auch, sagen wir mal, am Ende des Tages beim Namen benennen kann. Und ich glaube, das ist ein ganz großer Punkt, was aktuell nicht manchmal einfach, wo man aneinander vorbeiredet und die anderen haben da irgendwie so, schließen die Lücke eine nach der anderen, aber es fehlt irgendwie so ein Fahrplan zu sagen, wir haben unser Geschäftsmodell verstanden, wir haben unsere Kunden verstanden und natürlich haben wir ein Risiko im Portfolio, aber wir können es genau benennen und wir managen das aktiv mit den unterschiedlichen Maßnahmen, die man dann halt dann davon ableitet. Und ich glaube, das ist so, fand ich jetzt gerade ein sehr, sehr treffender Punkt einfach von dir, wo ich auch sehr viele Parallelen in der Praxis sehe. Ja. Aber wie du sagst, dieses Jahr ist ja noch, also wir sind ja erst am Anfang von 26, Q1. Ja.
Dann zum Abschluss noch mal ganz konkret an euch beide. Wenn ein Unternehmen jetzt prüft, ob es wirklich auf Kurs ist, was wären jetzt die ersten realistischen Schritte der Prüfstand?
Ich glaube, eine ehrliche Gap-Analyse ist, glaube ich, das Wichtigste, was man als erstes tun sollte. Und selber sich auch ehrlich eingestehen sollte, wo sind die Lücken und sich nicht schönreden.
Ja, wäre auch unisono von meiner Seite die Antwort auf die Frage. Also man muss diese Gap-Analyse einmal durchlaufen, ordentlich die schriftlich fixierte Ordnung, die Prozesse gegen die neue Erwartungshaltung legen und schauen, wo bin ich? So, und dann sich nichts schönreden, sondern dann wirklich das runterschreiben und dann auch angreifen, weil sonst wird man nie vor die Bälle kommen.
Dann lass uns doch zum Abschluss noch mal einmal einen Blick in die Glaskugel werfen. Was glaubt ihr? Wird die Amla in, sag mal, 5 Jahren als europäische Erfolgsgeschichte gelten oder als zusätzliche Aufsichtsebene, die alles eben nur noch komplexer und schwieriger macht?
Ich bin zuversichtlich. Ja, ich bin zuversichtlich und erhoffe mir und glaube auch, dass man mit der Harmonisierung einen europäischen Rechtsrahmen schafft, auch in Bezug auf die Verwaltungspraxis, der uns auch im globalen Geschäft ermöglicht, bestehen zu können und ein ja, die Flipseite zu der derzeitigen Entwicklung beispielsweise jenseits des Atlantiks darstellt, indem man sicherlich das eine oder andere in Sachen Regulatorik vielleicht ad acta legt, aber wir wirklich eine Regulatorik haben, die effizient und zielführend ist und nicht eine reine Dokumentation und administrativer, umgangssprachlich Nonsens darstellt, sondern wir wirklich etwas bewirkt, ne? Added Value generiert.
Also sehe ich auch so. Ich glaube auch, dass Harmonisierung uns als Europa gut tut. Also wir hatten da bisher sehr viele Unterschiede von Land zu Land, die dann auch, sagen wir mal, Geschäftsmöglichkeiten in dem einen Land eröffnet haben, aber was halt in Deutschland zum Beispiel nicht möglich war. Und ich glaube, das ist ein Thema, das tut uns auf europäischer Ebene einfach gut, wenn es harmonisiert ist. Also ist es sehr, sehr kleinteilig gewesen bisher. Und da ist mal einen Strich drunter zu ziehen und sagen, wir schaffen jetzt mal einen Standard, ich glaube, versetzt uns schon in eine bessere Wettbewerbsfähigkeit im globalen Kontext. Und ich glaube, die regulierten Unternehmen, die wünschen sich das ehrlich gesagt auch.
Lieben Dank erstmal an euch beide. Also ganz herzlichen Dank für den wunderbaren Einblick erstmal.
Sehr gerne.
Okay. Sehr gerne. Vielen Dank.
Also damit haben wir ja heute erstmal den Rahmen für unsere AML-Reihe gesetzt. Also wir haben gesehen, dass eben zwischen regulatorischem Anspruch und operativer Vorbereitung da in vielen Fällen noch eine spürbare Lücke ist. Und in der nächsten Folge gehen wir noch einen Schritt tiefer und schauen uns einen Kernbereich an, der für nahezu jedes Unternehmen zum Engpass werden kann, Know Your Customer, KYC. Wir sprechen darüber, welche Änderungen das EU-AML-Paket und die RTS im KYC-Bereich bringen und warum KYC künftig noch stärker als laufender Prozess organisiert werden muss. Also erstmal vielen Dank fürs Zuhören und bis zur nächsten Folge von Alles Legal, Fintech Recht Kompakt.